möchte euch mit in ein Ereignis mit hineinnehmen, was ich letzten Sonntag an meinem letzten Urlaubstag erlebt habe. Und zwar hat sich da Folgendes zugetragen. Ein Blick nach außen und ein Gang auf den Balkon mit entgegenkommender Wärme genügte, um festzustellen, wie der Tag sich gestalten werden würde. Perfektes Freibadwetter. So gingen Hannah und ich ins Freibad nach Hoheneck, schwammen ein paar Bahnen und ließen uns auf der Grünfläche neben vielen anderen Menschen nieder, die an dem Tag dieselbe Idee hatten wie wir. Nach ein paar Stunden bemerkten wir, wie sich einige Besucher dem Ausgang näherten, obwohl noch strahlend blauer Himmel war. Ein Blick in die Wetter-App erklärte das Vorgehen. Ja, es war ein recht hohes Gewitterrisiko angesagt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Das Wetterradar zeigte an, dass die Wolken eventuell doch an uns vorbeiziehen würden. Also blieben wir noch ein Weilchen im Gespräch, auch mit anderen Gemeindeleuten, die wir dort getroffen haben. Und plötzlich kamen die ersten Regentropfen auf uns herab. Das Szenario, was sich dann abspielte, es hätte man eindrucksvoller eigentlich nicht sehen können. Die Besucher, sie strömten aus dem Becken. Sie packten in Windeseile ihre Sachen, zogen sich um mit Kind und Kegel und verließen in Kürze das Freibad. Oder stellten sich wie wir unter das Dach am Eingangsbereich, um nicht nass zu werden. Nach circa 15 Minuten war das Freibad fast leer, aber die Sonne war wieder da. Weshalb erzähle ich diese Story? Heute soll es um das Thema unter Gottes Schutz gehen. Ich glaube, wir Menschen, wir sind Wesen, wir sind darauf aus, das Schöne zu suchen und zu genießen. Ne, Frieda? Genau. Wir fühlen uns wohl in angenehmen Temperaturen, an Orten, an denen es sicher ist. Wir bauen ein eigenes Zuhause auf, ein Wohlfühlort. Ja, wir haben so eine Sehnsucht nach fast schon paradiesische Orte, wofür wir eigentlich doch geschaffen sind. Eine Sehnsucht, wo alles gut ist, wo Gott direkt bei uns ist, wie bei Adam und Eva im Garten und dort ging, ja, direkt in ihre Nähe war. Und sobald doch Einflüsse kommen hier auf Erden, leider sind wir nicht mehr im Paradies, da sind wir darauf aus, doch Schutz zu suchen. So wie in meiner exemplarischen Freibad-Story. Ja, hier auf Erden sind verschiedenste Umstände da, die diesen Schutz doch einschränken. Vollkommen menschlich, dass wir vielleicht fluchtartig das Freibad verlassen oder andere Orte. Ich weiß nicht, was du letzten Sonntag gemacht hast. Schutz ist bekannt dafür, ja, dass es ein menschliches Bedürfnis ist. Ein nach dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow recht hohes Bedürfnis. Ja, es steht an zweiter Stelle. Er hat versucht, die menschlichen Bedürfnisse, Grundbedürfnisse zu ordnen, ja, nach ihrer Wichtigkeit. Und direkt an zweiter Stelle, hier sieht man es, dass die Sicherheitsbedürfnisse stehen. Ja, neben den Existenzbedürfnissen wie Schlafen, Essen, Trinken, Atmen, ja, sind die Sicherheitsbedürfnisse direkt an zweiter Stelle. Körperliche, seelische Sicherheit, eine materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Gesundheit, Familie. Ist es nicht häufig der Wunsch von uns allen? Und weil diese Bedürfnisse in uns drin stecken, tun wir doch alles Mögliche, um diese Sicherheit zu behalten. Wir passen auf uns, auf unsere Familie, auf unsere Nächsten, so gut wie es geht auf und tun alles Mögliche, damit nichts passiert. Oder wir versichern uns gegen alles Mögliche. Ich hab hier mal eine Statistik vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungsgesellschaft gefunden von 2016. Ja, Entschuldigung, hier. Pro Kopf wird ungefähr 2.387 Euro in Deutschland ausgegeben, allein für Versicherungsmaßnahmen. Das ist nicht eine hohe Summe. Ja, in der Schweiz ist es um ein Vielfaches höher noch. Aber das zeigt doch, dass uns doch wichtig ist, irgendwo Sicherheit zu haben. Oder wir schützen uns vor Gefahren zu Hause. Hier spannend, dass die meisten sich eigentlich vor Rollläden schützen, Bewegungsmelder, Außenbeleuchtung, dann abschließbare Fenstergriffe haben ungefähr 20%. Ja. Laut der Quelle war es aber dennoch viel zu wenig eigentlich. Sind wir wirklich sicher? Manche, ja, sie hängen Schutzengel und Traumfänger auf und hoffen sich davon, beschützt zu werden. Wie beschützt du dich? Welche so Methoden, Taktiken, Angewohnheiten hast du? Vielleicht auch bevor du aus dem Haus gehst. Obwohl wir in so einem recht hohen, in einem reichen Land leben, mit einem Grundgesetz, welches die Würde eines Menschen so hoch achtet, und wir eigentlich doch geschützt sind, versichern wir uns dennoch immer wieder. Und auch wenn man alle möglichen Schutzmaßnahmen tätigt, unser Leben haben wir doch nicht vollständig in der Hand, oder? Ich glaube, es gibt Grenzen eigenen Schutzes. Ja? Grenzen, die uns vielleicht nicht in den Kram fassen möchten, aber dennoch da sind. Grenzen, die unsere eigene Schaffens- und Willenskraft übersteigen. Grenzen für den Schutz meines Lebens, aber auch der Nahestehenden, seines Freunde, Ehepartner, Ehepartnerin oder die eigenen Kinder. Situationen, wo wir loslassen müssen, vertrauen müssen, in denen man den Schutz eines anderen Menschen wenig oder nur oder gar nicht beeinflussen kann. Ja, so Situationen vielleicht wie im Leben, exemplarisch hier, wenn das eigene Kind oder Frieda vielleicht mal in den Kindergarten kommt oder in die Schule, ja, da hat man auf einmal nicht alles in der Hand, welche Einflüsse auf eine Person einströmen. Oder wenn der Ehepartner morgens zur Arbeit fährt oder vielleicht auf Geschäftsreise geht. Oder wenn die Eltern älter werden und man nicht weiß, wie lange sie auf sich selbst alleine gestellt sein können. So sehr wir unsere Lieben lieben und auf sie aufpassen wollen, bekommen unsere Grenzen. Doch wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um? Lassen wir uns von Sorgen und Ängste leiten? Oder vertrauen wir das, was wir nicht in der Hand haben, jemand Höherem an? Wie tröstlich kann es sein, mitten in so einer Situation, ja, Worte oder irgendwas zu haben, wo man sich festhalten kann? Und genau so ein Festhaltvers kann auch der Segnungsvers von der Frieda sein. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und ihr Lieben, dieser Vers ist sogar so beliebt, dass er laut Taufspruch von .de, von der evangelischen Kirche, so eine Plattform, an Platz Nummer 1 ist. Das zeigt doch eins, ja, dass das Sicherheitsbedürfnis nicht nur für uns gewünscht ist, sondern auch ja, ganz besonders Kindern oder unseren Nahestehenden. Ihr zumindest, Lisa und Stefan, ihr habt auch diesen Vers deshalb ausgesucht, weil es euch beruhigt zu wissen. Ja, Gott, er wacht über Frieda. Sie ist in seiner Hand, er schützt und begleitet sie, auf dass er sie bewahren möge. Doch ursprünglich ist der Vers gar nicht als Segnungs- oder Taufvers geschrieben worden. Er steht in einem anderen Zusammenhang. Und vorhin haben wir es schon gelesen. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal ganz vorlesen. Aber da sind einige Dinge drin vor, die es wert sind, mal drauf zu schauen. Der Psalm, er beginnt ganz ohne Verfasserangabe. Also er ist unbekannt. Eventuell könnte es Mose gewesen sein. Aber was wir rauslesen können, ist, dass der Psalm in einem Kriegslager verfasst wurde. Ja? In den Versen vor Vers 11 und 12, dem Segnungsvers, ist die Rede von schrecklichen Begleitumständen wie die Pest, Pfeile, die am Tag fliegen, schreckliche Nächte, Seuchen, die sich ausbreiten und Zehntausende, die umkommen. Ja, ein Bild, was man sich eigentlich schrecklicher nicht vorstellen könnte. Kein Funke Hoffnung. Doch inmitten dieser Umstände, da weiß sich der Psalmschreiber anscheinend geborgen. Er weiß anscheinend, dass er nicht alleine ist, sondern dass er da ist. Dass es da einen Gott gibt, der ihn durch all das hindurchbringt, was ihm gerade Angst macht. Und weil er das erlebt hat, möchte er das nicht für sich selber behalten, sondern möchte es aufschreiben, damit ganz viele andere diesen Psalm lesen und auch ganz neu Gott vertrauen können. Er weiß anscheinend, dass Gott nicht irgendwo ein Gott ist, der passiv im Himmel sitzt und auf seinem Thron schwebt, nein, sondern dass er seine Engel befiehlt, Menschen, seine geliebten Geschöpfe zu bewahren und ihnen auf Erden zu dienen. Jetzt weiß ich nicht, ob du an Engel glaubst. Es gibt einen spannenden Diskurs über Engel, Kontroversen. Aber ich habe mal reingeschaut in die Bibel. Da kommt der Begriff ca. 300 Mal vor in der Luther-Übersetzung. Er stammt vom hebräischen Malak oder griechischen Angelos und er bedeutet so viel wie Bote und Gesandten. Das kann einerseits ein menschlicher Bote sein, ja, du warst ein Engel für mich in der und der Situation, aber auch vor allem wurde der Begriff für himmlische Wesen gebraucht. Und ihre Hauptaufgabe ist es, den Willen Gottes hier auf dieser Erde kundzutun. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte Maria und Josef oder den Engeln. Und beachtenswert ist, dass Jesus selbst, ja, Gottes Sohn, es anscheinend gebraucht hatte, von Engeln gedient zu werden. Da heißt es im Gebetskampf im Garten Gethsemane kurz vor seinem Tod, dass ihm Engel gedient haben, himmlischen Beistand gebracht haben und auch nach seiner Versuchung vom Teufel in der Wüste, dass Gott Engel geschickt hat, um ihm zu dienen. Und ich bin auf eine Begegnung in meinem Leben gestoßen mit einer Bibelschul-Mitschülerin nach meinem Abitur. Und sie hatte, wir kamen ins Gespräch und sie hat gemeint, immer wenn wir Lobpreis machen, wir hatten jeden Morgen so eine Session, da hat sie anscheinend Engel gesehen. Sie hat gemeint, Uwe, es gibt nicht nur das, was ich sehe, sondern da gibt es so eine geistliche Welt, die ich wahrnehmen kann. So eine Wärme, so ein Licht, was da rausstrahlt. Und immer wenn wir Lobpreis machen, dann sind da Engel und die übersteigen den Raum. So groß sind die. Und am liebsten will ich gar nicht mehr raus aus dem Lobpreis, weil die da so präsent sind. Und sie sind viel größer als alles andere, was da rumschwirrt anscheinend. Hat mich zum Nachdenken gebracht zumindest. Und dennoch gibt es auch so einen Engelskult, wovon die Bibel auch ganz klar eigentlich warnt. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 18, lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich hat. Ja, ich habe nichts davon, dass wir Engel achten und sie respektieren. Aber die Gefahr besteht darin, dass die Engel auf einmal an die Position Gottes gerückt werden, wenn man die Engel zu sehr verehrt. Eine Schmälerung der Ehre Gottes. Aber zurück zum Psalm. Wie befiehlt denn Gott seinen Engeln und was? Er befiehlt ihnen und er spricht nicht nur. Ja, sprechen, wenn Gott was ausspricht, was häufig in der Schöpfungsgeschichte ja auch vorkommt, das würde eigentlich genügen. Gott spricht und es geschieht. Aber hier befiehlt Gott anscheinend, er ordnet an. Ja, der Schutz eines Menschen ist Gott anscheinend so wichtig, dass er keine Kompromisse eingeht, sondern direkt eine Dienstordnung an seine Engel schickt. Jetzt weiß ich nicht, wie du von Befehlen, was du von Befehlen hältst, was da für ein Gefühl innerlich hochkommt. Bei mir ist es eigentlich nicht so positiv. Ja, tu dies oder das, jemand, der seinen Willen über mich ausbreitet. Aber hier bin ich eigentlich ganz dankbar, dass Gott befiehlt, dass er keine Kompromisse macht im Schutz seiner Menschen. Nach der Idee, ja, können wir mal machen, Wischiwaschi vorschlagt, Engel, wenn ihr Lust hättet. Und wozu hat er seinen Engeln befohlen? Dass sie dich, also dem Psalmbeter, und alle anderen behüten auf allen deinen Wegen. Behüten. Da steckt das Wort Hut drin. Ich habe mal so einen Hut mitgebracht. Ja. Was ist die Funktion von einem Hut? Im Optimalfall, wenn er nicht zu klein ist, dass wir von der Sonne geschützt werden, vor Regen, dass er uns vor Nässe, Kälte, Sonneneinstrahlung schützt oder auch einen Sonnenstich vorbeugt. Ich stelle mir jetzt Gottes Hut aber ehrlich gesagt nicht so klein vor, sondern ich habe da so ein Bild gefunden. Da gibt es so ein Kunstwerk in Seattle, das ist so ein Riesenhut. Ich glaube, da wird man garantiert nicht nass. Und ich glaube, dass Gott wirklich einen überdimensionalen Schutzhut über uns allen stellen möchte und tut. Und wozu? Dass sie dich behüten auf allen Wegen, aber auch auf Händen tragen. Dieses Gefühl, von der Mutter gehalten zu werden, im Arm, auf Händen getragen zu werden, geborgen und sicher zu sein. Ja, dass man nicht mal überfürsorglich an Fuß an Stein stößt. Ja, schon fast eine zu schöne Vorstellung, um wahr zu sein. Nicht wahr? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ein wunderschöner biblischer Zuspruch. Doch ist er nur ein Vers oder auch Realität? Was hat es bei dir gerade ausgelöst in dir, als du diesen Psalm gerade gehört hast? Wo hast du bereits vielleicht in deinem Leben Bewahrung und Behütung erlebt? Wenn ich in mein Leben reinschaue, dann sehe ich, ja, Gott hat mich wirklich durch einige Situationen schon bewahrt und behütet. Dass ich geboren worden bin, nur mit einer Niere und dennoch leben kann, ist für mich eine Bewahrung. Dass er auf mich unzählige Male aufgepasst hat, auf der Straße. Dass ich immer noch Gitarre spielen kann, obwohl ich hier eine fette Narbe habe und mein rote Beteglas geöffnet habe und das Glas sich starr da rein gebohrt hat. Aber es hat zum Glück, beziehungsweise danke Jesus, keine Nerven, Sehnen, irgendwas angerissen, dass ich immer noch Gitarre spielen kann. Nur ein paar Beispiele. Und ich glaube, es ist gut, sich immer wieder auch bewusst zu werden, wo habe ich diesen bewahrenden Gott schon mal erlebt. Und ich möchte jetzt euch einladen, ganz kurz vor euch innezuhalten, euch ein Beispiel zu überlegen. Vielleicht kommt eins direkt, wo euch Gott bewahrt hat. Und mal mit dem Nebensitzer kurz ins Gespräch zu kommen. Wo hat dich Gott bewahrt und beschützt? Und wenn dir nichts einfällt oder du nicht möchtest, gar kein Problem, bleib einfach sitzen und höre gespannt zu. 10 Sekunden Überlegungszeit und dann dürft ihr kurz ins Gespräch kommen. Und los geht's.
Ja, nur auf dieses Bär.
Bewahrungsgeschichten. Ja, unzählige Male, wo man glaubt, bewahrt worden ist. Vielleicht bewusst oder vielleicht auch ganz unbewusst. Wenn ihr nicht fertig geworden seid, hebt die Geschichte auf und erzählt sie euch nach dem Gottesdienst. Und jetzt könnte ich hier enden, ihr Lieben, und sagen, schön, wir gehen alle ermutigt mit den Bewahrungsgeschichten nach Hause und wissen, dass Gott ein Gott ist, der bewahrt und behütet. Aber ich möchte nicht missen, nochmal genauer hinzuschauen und einen Realitätscheck zu machen. Ja, ich sehe die Situationen in meinem Leben, in denen Gott mich vor Dingen bewahrt hat. Und dafür bin ich dankbar. Was ist aber mit den Situationen, in denen ich mich nicht behütet gefühlt habe? Wo was passiert ist? Oder wo anderen was passiert ist? Ja, wo keiner kurz da war, der mich auf Händen trägt und aufhebt, ja, schon drüber schweben lässt über die Situationen oder Gefahren. Erst neulich bekam ich eine WhatsApp von meiner Mutter, dass ein Schulkamerad beim Autounfall ums Leben kam. Ja, das Leben, das protzt anscheinend doch nicht immer von Bewahrung pur, sondern es gibt Situationen und Dinge, die man einfach nicht verstehen kann. Und jetzt könnte ich darauf pochen, auf diesen Vers, aber da steht doch, Gott hat die Engel befohlen, mich zu behüten auf allen meinen Wegen, dass mir ja nichts passiert und ich meinen Fuß ja nicht an irgendeinen Stein stoße. Wie gehe ich mit dieser Spannung um? Einerseits dieser Vers, andererseits meine Realität. Steht Gott nicht zu seinem Wort oder wie soll ich das verstehen? Jetzt könnte ich hier tief die Theodizee-Frage anschneiden, warum Gott Leid zulässt. Ob er es will, aber nicht kann, kann, aber nicht will und nicht kann oder es kann und will, aber nicht tut. Das möchte ich aber an der Stelle nicht tun, das würde zu weit führen. Aber ich denke, wichtig ist, sich bewusst zu machen, wenn man die Verse liest, da steht nicht, Gott hat gesagt in Ich-Form, ich behüte dich und bewahre dich immer vor allem Unheil, genauso wie du es dir vorstellst. Sondern es sind Verse, die der Psalmist aufgeschrieben hat mitten im Kriegslager, wovon er Trost und Zuspruch erhofft, ja, bestimmt auch Bewahrung erlebt hat, wovon er andere anstecken möchte und damit sie wieder neu Gott vertrauen in ihren Situationen. Und ja, vielleicht hat er auch ein Zwiegespräch mit Gott gehabt und er hat ihm inspiriert und gesagt, Gott hat ihn gesagt, schreib das auf, damit wir uns heute daran festhalten können. Aber bestimmt ist er auch nicht vor allem Unheil bewahrt geblieben. Ich habe keine Antwort, warum Not Menschen widerfährt. Es ist häufig einfach nur unverständlich und zum Schreien, aber genau das dürfen wir auch, glaube ich. Wir dürfen Gott auch mal Dinge an den Kopf werfen und sagen, das und das verstehe ich nicht. Wörtlich anschreien. Und gleichzeitig können wir wirklich Gott in allem vorwerfen, er hätte uns nicht bewahrt. Ja, es gibt Situationen, wo ich vollkommen ratlos bin. Aber ich glaube, dass auch Menschen oder ich selber mich immer wieder ganz bewusst in Gefahrensituationen bringe und von Gott eigentlich erwarte, dass er mich behütet und beschützt. Dass ich das ausnutze, dass Gott mir einen freien Willen gegeben hat und vielleicht dann auch was passiert. Aber wie gesagt, viel Not kann ich nicht erklären, kann ich nicht in Worte fassen. Ich möchte zurück zum Wort. Gegen Ende des Psalms, da passiert wie so eine Art Kehrtwende. Der Psalmist ist so aufgebaut, dass zuerst der Psalmist sich zu Wort meldet und dann spricht der Gott selber noch dem Psalmisten etwas zu. Da heißt es, er liebt mich, also der Psalmist liebt Gott. Darum will ich, also Gott, ihn erretten, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er, also der Psalmist, ruft Gott an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Was können wir aus den Versen jetzt lernen? Ich finde es tröstlich, dass hier steht, ich, also Gott selber, bin bei dir in der Not. Ja, Gott lässt Not offenbar zu. Er verhindert es nicht immer. Aber auch wenn ich es nicht verstehe, ich darf wissen in meinem Leben, Gott ist mittendrin auch mit in meiner Not dabei. Der, der sich uns selbst als der in sich treue Gott, ich bin der, ich bin da, vorgestellt hat. Er lässt mich, auch dann, wenn ich mich nicht bewahrt fühle, nicht alleine. Er hält seine Hand über mich. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es mal, sind wir untreu, so bleibt er, also Gott, treu. Denn Gott kann sich nichts verleugnen. Wir dürfen uns gewiss sein, Gott kann sich uns nicht entziehen. Gott kann uns seine Gegenwart nicht entziehen. Ob wir ihm treu sind, ob wir uns ihm treu gerade fühlen oder untreu. Gott umgibt dich von allen Seiten und hält seine Hand über dich in allen Nöten. Und ich bin dankbar, dass es da weiter heißt, nicht nur ich stehe dir bei, ich bin da und verschränke meine Arme, nein, sondern ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Gott ist also nicht nur da, sondern er ist in der Lage, uns aus Gefahrsituationen rauszuziehen oder zu bewahren, aus dem Schlamassel. Ja, er bewahrt uns vielleicht nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber hat er mich oder dich vielleicht nicht schon häufig in Situationen vor Schlimmerem bewahrt? Und weshalb greift Gott ein? Hier steht, der Psalmbeter liebt Gott, also er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Lieben wir Gott und vertrauen darauf, auch wenn ich nicht alles verstehe, dass mir Gott dennoch alle Dinge zum Besten dienen lassen? Gott erkennt Gottes Namen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen, ist der zweite Punkt. Kennen wir seinen Namen, wie er sich uns vorgestellt hat, als der Jahwe oder als der Vater, den wir auch so nennen dürfen. Und weil er nicht nur liebt, der Psalmist, sondern, und auch nicht nur kennt, sondern ihn anruft, ja, aktiv wird und Gott in seine Not hineinruft, möchte Gott ihn erhören. Bleiben wir bei uns selbst in der Not oder rufen wir Gott und seine Möglichkeiten an? Wie es in Psalm 50 heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, nehmen wir den Hörer in die Hand, wählen wir seine Nummer, schreien wir ins Telefon, Papa, ich brauche deine Hilfe, beschütze mich hier und da oder meine Familie, weil es ich nicht in der Hand habe. Ja, wie häufig habe ich mich schon erleichtert gefühlt, als ich das gemacht habe, Gott angerufen. Jetzt scheint es aber fast schon hier darum, als ob Gottes Schutz an Bedingungen geknüpft ist. Davon bin ich nicht überzeugt. Denn in der Bibel heißt es genauso, Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und ich glaube auch, dass er uns schützt, wie auch alle anderen, die vielleicht nicht an ihn glauben oder eine andere Religion haben. Dass er uns mal bewahrt, aber auch vielleicht ab und zu Dinge zulässt, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber dennoch bin ich überzeugt, dass diese drei Dinge, die der Psalmist hier tut, nämlich Gott anlieben, ihn kennen und ihn anrufen, dass das wie eine Hilfestellung sein kann, in meinem Leben, sich daran zu erinnern, Gott, ja, ich möchte dich lieben, ich möchte dich kennen und trotz all dem, was ich nicht verstehe, möchte ich an dir dranbleiben und darum beten und dich anrufen, dass du mich hier und da bewahrst oder andere Menschen. Ich bin überzeugt, dass es einen Unterschied macht, dass Gott uns immer wieder herausfordert, selber nicht passiv zu bleiben in unseren Gefahren, in unserer Not, sondern aktiv zu sein, die Beziehung zu suchen und ihm zu bitten, damit wir empfangen werden und bekommen und uns schützt, er eingreift. Ich möchte schließen mit einem Vers aus einem Kinderlobpreislied von Daniel Kalloch. Da heißt es: Auf Händen getragen, von Engeln beschützt, du wirst mich bewahren, mein Herr und mein Gott. Ja, genau das wünsche ich uns. Gott beauftragt nicht nur Menschen wie Mose, sondern er bewahrt sie auch. Ich werde dich behüten auf allen deinen Wegen, wohin du auch gehst. Und ich glaube, das gilt auch uns für die neue Woche, für unser Leben. Und darum möchte ich noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir dich so nennen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass du weißt, ob wir uns gerade bewahrt fühlen oder eher nicht. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der da ist, mitten in allen Situationen, die uns gerade einfallen. Und ich bete um deinen Schutz und deine Bewahrung, auch wenn wir es nicht immer verstehen, warum Dinge passieren. Sind wir doch so dankbar für all die Situationen in unserem Leben, wo du uns schon bewahrt hast. Herr, führe dein Bewahrungswerk weiter fort, auch jetzt in der kommenden Woche. Segne du uns und behüte du uns. Danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dich anrufen dürfen mit allem, was wir haben, was wir dir erzählen möchten. Amen.